Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane. Und er sprach zu den Jüngern: Setzt euch hier, solange ich dorthin gehe und bete. Liebe Gemeinde, wir sind plötzlich mit hineinversetzt in die letzten Stunden vor Jesu Kreuzestod. Wir sind mit dabei. Und diese Ereignisse und diese Worte sprechen hinein in die Ereignisse unseres Lebens und hinein in die Ereignisse unserer Welt. Wir denken besonders auch an die Menschen in der Ukraine. Jesus geht nach dem Abendmahl mit seinen Jüngern in das Grundstück, in den Garten Gethsemane. Wörtlich heißt es Kelter, also Ölpresse, da wurden die Oliven gepresst. Der Garten befindet sich am Fuße des Ölberg. Derweil ist der Verräter Judas unterwegs, diese Info weiterzugeben, damit das Verhaftungskommando zuschlagen kann. Oft hat Jesus darüber gesprochen, aber jetzt wird es Wirklichkeit. Leiden und Sterben wird Realität. Und weiter heißt es im Wort Gottes, das uns heute gegeben ist, Matthäus 26, Jesus nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Interessant. An manchen Stellen im Evangelium hören wir, dass Jesus nicht alle 12 mitnimmt, sondern einen kleineren Kreis, 3. Petrus, Jakobus und Johannes. Die gleichen auch schon bei der Verklärung. Dort wurden sie gestärkt. Hier geht es eher um ein stärkeres Mitleiden. Und dann diese kurzen Worte, er fing an zu zagen und zu trauern. Das ist Jesus. Wir stellen uns ihn lieber anders vor. Und wir haben ihn auch anders gesehen und erlebt. Souverän und liebevoll bei der Heilung des blinden Bartimäus. Wir sahen Jesus stark und voller Autorität bei der Rettung der Ehebrecherin vor der Steinigung. Wir haben ihn gesehen, mächtig in der Wüste, als er der Versuchung widerstand. Wir haben ihn gehört, klug und wortgewandt bei der Bergpredigt. Jesus, majestätisch erhaben mit göttlicher Hoheit. Und was sehen wir jetzt? Was hören wir hier? Was ein Kontrast. Er fing an zu trauern und zu zagen. Jesus lebt ein Menschenleben. Und er lebt es bis in die Tiefe. Er teilt unsere Gefühle, unsere Ängste, unsere Sorgen und Zweifel bis in die Tiefe. Hier begegnet uns ein Jesus, wie wir ihn nicht kennen. Zitternd, bebend, aufgewühlt, zagend, erschüttert, einsam. Ich habe sofort an die erste Szene des Films Der Passion, die Passion Christi, gedacht. Diese ausdrucksstarke Darstellung des Leiden und Sterben Jesu. Das ist die erste Szene in dem Film, ganz dunkel im Garten und Jesus kämpft. Jesus leidet, Jesus zagt und hadert. Das ist Jesus. Das Leiden und Sterben war für ihn kein Fingerschnipsen. Er hat Sorgen und Zweifel wie wir. Er ist ein Mensch wie wir. Und gerade deswegen kann er uns so nahe sein und so hilfreich. Und es ist nicht nur die Angst eines einzelnen Menschen. Hier ist es die ganze Todesangst der ganzen Menschheit. Die Trauer aller Menschen, die Schuld aller Menschen senkt sich auf diesen einen. Aufgeladen alles Leid der Welt. Das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Viele Jahrhunderte zuvor hat der Prophet Jesaja genau diese Szene geschaut, in der Vision gehabt. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Im Hebräerbrief wird einiges davon aufgegriffen. Interessant. Hebräer, da geht es ja auch um den Hohepriester. Nur ein Vers, man kann das gerne nochmal zu Hause nachlesen, Hebräer 4 und 5. Hier heißt es Hebräer 5, Vers 7. Und Jesus hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Es ist Jesus. Und er spricht zu seinen Jüngern Folgendes. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Das Gebet, diese Worte hat sich Jesus nicht ausgedacht. Er zitiert hier aus Psalm 42. Er bleibt in dieser absoluten Krise und Notsituation verbunden mit seiner biblischen jüdischen Tradition. Er bleibt im Vertrauen. Interessant ist, dieser Psalm, den er hier zitiert, der hat einen Kontext, ein Umfeld. Er wurde eigentlich fern vom verheißenen Land gebetet, dieser Psalm, und auch in der Angst der Gottverlassenheit gebetet und unter dem Druck der Feinde gebetet. Höchst spannend, denn das ist ja genau geistlich gesehen die Situation von Jesus jetzt hier. Und was macht Jesus in der Not, in der Krise? Er will beten. Er muss beten. Und das allein. Ja, er will seine Freunde, die engsten Gefährten, die drei, die will er bei sich in der Nähe haben. Aber das Entscheidende, das geschieht zwischen ihm und Gott. Er braucht Gebetsunterstützung. Und dann geht es weiter in Matthäus 26. Jesus ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach. Mein Vater, ist möglich, so geht dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging Jesus wieder hin, betete und sprach, mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafen und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselben Worte. Dann kam Jesus zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Liebe Gemeinde, Jesus fällt nieder, nicht weil er gestürzt ist. Mit dem Gesicht zu Boden kämpft er hingebungsvoll. Er betet vielleicht eines seiner eindrücklichsten Gebete, dreimal ganz ähnlich. Wir hören ja hier, es ist jeweils eine Stunde. Ein paar Sätze daraus sind uns überliefert. Mein Vater, ist möglich, so geht dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du bist. Auch in den schwersten Momenten sagt er zu Gott, Abba, mein Papa. Er ruft ihn an, er schreit zu ihm als Papa. Er bittet, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht. Was hat es mit diesem Kelch auf sich? Dieser Kelch, man kann ihn nur verstehen, wenn man im Alten Testament wahrnimmt, dass es da um diesen Taumelkelch, um einen Leidenskelch geht, der immer wieder auftaucht. Ein Becher, der mit betäubendem Getränk gefüllt ist und der das Gericht Gottes symbolisiert. Also alles Leid, alle Schuld kommt da hinein. Und die Frage ist, wer trinkt das jetzt aus? Jesus, das unschuldige Opfer, das den Zorn der sündigen Menschheit auf sich nimmt und alles austrinkt. Er, der Sohn Gottes, er fragt nach einem Ausweg. Wenn es möglich ist, dann lass es an mir vorübergehen. Ja, Sünde und Tod sollen besiegt werden. Geht es irgendwie anders? Gibt es einen anderen Weg? Gibt es eine andere Möglichkeit zur Rettung? Es gibt ihn nicht. Aber trotz aller Angst, trotz allem Zagen, Jesus verzichtet hier darauf, seinen eigenen Willen durchzusetzen, der so menschlich und nachvollziehbar ist. Er betet und legt sein Leben seinem Papa hin, seinem Vater. Was sind das für starke Worte? Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Kurze Worte, sie fallen uns schnell über die Lippen. Aber wenn es ernst wird, wenn es konkret wird und dann in so einer Situation, Jesus war bewusst, was kommt, dann das zu beten. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus hält sich mittendrin im Orkan an Gott fest. Vertrauen heißt auch, sich dem Willen Gottes anzuvertrauen, also sich auch hinzugeben. Vertrauen hat auch immer etwas mit Gehorsam zu tun. Jesus kämpft hier um das Ja zu dem, was ihn erwartet. Und er kämpft allein. Das kann nur Jesus machen. Die anderen sind in solcher Nacht nicht zu gebrauchen. Kein Mensch ist in solcher Nacht zu gebrauchen. Wenn es nicht möglich ist, dass der Kelch an mir vorübergeht, dann werde ich ihn trinken. Sünde und Tod sollen und müssen besiegt werden. Gottes Wille soll geschehen. Das Gebet Jesu, das Gebet allgemein ist nicht dazu da, dass wir unsere Pläne von Gott absegnen lassen, bestätigen lassen. Nein, Gott gibt die Richtung vor. Die Frage ist, ob ich ein Ja dazu finde. Als Jesus sagt, dein Wille geschehe, erklärt er sich bereit. Dreimal bestätigt er, eine halbe Nacht bestätigt er, ich gehe diesen Weg. Hier in Gethsemane ist vielleicht der Knackpunkt, die Quelle des Sieges. Hier tobt der Orkan äußerlich und noch viel mehr innerlich. Hier tobt der Sturm, die Zweifel, die Ängste, die Sorgen. Hier ist Chaos. Danach legt sich der Sturm. Als Jesus das Ja gesprochen hat, danach ist es ruhig. Alles, was danach kommt, die Gefangennahme, das Verhör, der Gang zum Kreuz, am Kreuz, bei all dem erfahren wir aus dem Evangelium, dass Jesu in einer ganz großen Ruhe, ja? Interessant, hier in Gethsemane, wo äußerlich noch nichts passiert ist, da ist der Kampf. Und hier entscheidet sich, hier ist der Knackpunkt, hier ist der Sieg eigentlich schon besiegelt. Im Ja der Hingabe Jesu. Jesus sagt Ja, denn dann wird es keinen gottlosen Ort mehr geben. Kein Ort, an dem ich allein gelassen werden kann, auch wenn keiner mehr beistehen kann. Jesus ist und bleibt da. Er sagt Ja zur Hingabe, dann sind Tod und Sünde besiegt. Aller Krieg, aller Terror, alle Lüge, alle Propaganda, aller Hass und alle Rache haben nicht das letzte Wort. Die Liebe siegt. Die Hoffnung siegt, das Leben siegt, auch wenn die Nacht oft noch dunkel scheint. Liebe Gemeinde, Jesus ist uns hier kein Vorbild, dass wir jetzt hier irgendwas daraus lernen sollen für unser eigenes Leben, dass wir sagen, so soll ich das jetzt auch machen. Das ist manchmal so, dass wir von Jesus viel lernen können, ja. Und klar können wir lernen zu beten, aber das können und sollen und müssen wir nicht nachmachen. Wir stehen staunend und auch etwas fassungslos und beschämt vor dieser Hingabe, vor diesem Geheimnis. Er hat es für uns getan. Uns bleibt der Dank und das Vertrauen, das Staunen und die Hingabe. Zuletzt schauen wir nochmal auf die Jünger. Von denen können wir mehr lernen, beziehungsweise ist es mehr ein Spiegel. Während Jesus betet, sollen sie wachen und auch beten, mitbeten, unterstützen. Nicht in Anfechtung fallen, nicht einschlafen, sondern wachsam sein. Ja, Jesus hätte gerne ein bisschen Rückendeckung, ein bisschen Gebetsunterstützung. Aber sie sind eingeschlafen. Mensch, kannst du nicht mal eine Stunde mit mir wach sein, bereit sein? Der Gedanke, der mir kommt, ist, ja, ihr Jünger, ihr hattet die Gelegenheit, konntet ihr nicht mal eine Stunde, wie konntet ihr nur so dämlich sein? Reißt euch doch mal zusammen. Aber so ist es. Mensch, schau auf dich, bin ich besser? Ich bin aufgefordert, zu wachen, zu beten, uns gegen Versuchung zu wappnen. Darum geht es immer wieder, nicht in Panik zu geraten, aufmerksam zu bleiben für Gottes Signale, mit Gott verbunden bleiben, zu beten, zu wachen, zu beten um Frieden in der Welt, um Frieden in der Ukraine, in Russland, zu beten um Frieden auch hier im Ort, in der Gemeinde, in den Familien, in der Ehe, zu beten um Frieden, so wie es im ersten Lied war, weil der Frieden hier anfängt. Immer wieder sind wir dazu aufgerufen und immer wieder haben wir dazu keine Kraft. So wie die Jünger keine Kraft haben, Jesus zu unterstützen. Kenne ich nicht auch diese Ruhekissen, dieses Einschlafen im geistlichen Sinne? Drei Dinge sind unsere Versuchungen des Einschlafens. Drei Ruhekissen. Erstens die Verdrängung. Wir verdrängen und wollen es nicht wahrhaben, dass es ernst wird, verschließen unsere Augen, flüchten in bessere Welten, tauchen ab, ziehen uns zurück, ziehen uns aus der Affäre. Selten sind wir mal ganz wach. Selten haben wir wirklich Überblick und können die Lage durchschauen. Verdrängen ist eine Form des geistlichen Schlafens. Die zweite ist die Erschöpfung. Wir schlafen ein, weil wir zu erschöpft sind und tun so wenig, um unsere Seelen, um unsere müden Herzen aufzutanken und neu auszustatten. Wie sieht es um unser geistliches Leben aus? Welche Quellen suchen wir auf? Lassen wir Freiräume für Gottes Reden zu uns, seinen Geist, den er uns schenken will? Die Erschöpfung ist die zweite Form des Schlafens im Geistlichen. Und das dritte Schlafen ist die Gleichgültigkeit. Wirklich ausmachen, wirklich bewegen, tut uns so wenig. Was macht es mit uns, wenn Menschen in unserer nächsten Umgebung, im Ort, in der Nachbarschaft leiden, wenn es schwer wird? Was macht es mit uns, wenn Menschen in der ferneren Umgebung leiden? Wir schaffen es oft nicht, wach zu bleiben, treu zu beten, mitzusein, mitzuleiden, zu helfen. Oft auch in den entscheidenden Momenten nicht. Ja, und was macht Jesus? Jesus erstirbt für uns. Er gibt sich hin für uns, genau auch dafür. Er bleibt wach für uns. Bleibt an unserer Seite, nimmt uns an die Hand und ruft uns zu, steht auf, wir wollen gehen. Wacht, wir wollen gehen.